Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 171 am 23. Januar 2025. Mein Name ist Kerstin Kuhnekert und heute spreche ich mit dem Architekten und Heinze Architektur Award Gewinner Markus Innauer. Werbung. Als Partner des Heinze Architektur Awards gratuliert Lunos herzlich dem Preisträger. Herzlich der Preisträgerin. Lunos dezentrale Lüftungssysteme mit und ohne Wärmerückgewinnung bringen frische Luft ins Haus. Neben energieeffizienten Lüftern hat Lunos sein Fassadenelement Lunotherm, der fast unsichtbaren Fensterlüftung, weiterentwickelt. Perfekt in die Fassade integriert, ohne störende Gitter oder sichtbare Lüftungsschlitze, sind Architekten und Architektinnen damit frei in ihrer Fassadengestaltung. Jetzt informieren auf www.lunos.de. Werbung Ende. Herzlich willkommen im Architekturfunk Markus Innauer von Innauer Matt Architekten aus Bezau, Österreich. Ihr produziert eine Architektur, die eine große Ästhetik ausstrahlt. Wenn man auf eurer Website schaut, dann sieht man das sofort. Dieser hohe handwerkliche Anspruch, den man ja von Vorarlberg auch kennt. Die Projekte reichen von Stadtvilla und Gartenhaus bis zum Museum und Kunsthalle. Also ihr macht sehr viel Kulturbauten und alles High-End-Quality, wie es wirkt, erstmal auf den Bildern, die ich jetzt gesehen habe. Euer Projekt Kunstraum Kassel hat den Heinze Architektur Award gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und es war, wenn ich die anderen Preise mal aufzähle, außerdem Finalist beim Dammpreis 24. Hat eine Auszeichnung beim Deutschen Architekturpreis 23 bekommen und war nominiert für den EU Mies Award 24 und den Holzbau Pluspreis 22/23. Den ersten Preis habt ihr da gemacht. Und Fertigstellung war 2022. Es handelt sich um eine Ausstellungshalle im Innenhof der Kunsthochschule der Dokumentarstadt Kassel. Wie ist die städtebauliche Situation? Wie ist der Ort, wo das Gebäude, der Neubau entstanden ist?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ja, das Ganze ist entstanden aus einem Wettbewerb im Jahre 2017. Wir sind damals noch als junges Büro, quasi haben wir uns beworben mit zwei kleinen Projekten und sind glücklicherweise als eines von zwei jungen Büros zum Wettbewerb quasi zugelassen worden. Und umso größer war natürlich die Freude, dass wir dann auch gewinnen konnten. Die Situation ist eine sehr schöne Situation in Kassel an der Karlsaue unten an der Kunsthochschule. Die Kunsthochschule ist ein denkmalgeschützter Bau von Friedrich Posinenske aus den 60er Jahren. Und der Bau ist immer was Besonderes. Das ist ein Bau aus Beton, teilweise außenliegende, tragende Stahlkonstruktion. Und dieser Bau hat uns einfach sehr inspiriert, als wir da waren an diesem Ort. Die Materialisierung des Bestandsbaus ist irgendwie ehrlich, ist roh und das Gebäude folgt eigentlich einem klaren Raster, einer klaren Gliederung. Und das waren für uns so Themen, die wir aufgegriffen haben und mit denen wir im Wettbewerb schon versucht haben zu arbeiten. Der vorgesehene Bauplatz damals oder ist jetzt, ist in einem Innenhof der Kunsthochschule. Der war in den 60er Jahren schon mal als mögliche Erweiterung der Kunsthochschule vorgesehen worden, aber es war eigentlich nicht näher definiert, wie das ausschauen kann oder was da passieren soll oder wie groß und so weiter. Und die Herausforderung war eben, ein neues Gebäude in dieses doch spezielle Umfeld zu setzen, in dieses denkmalgeschützte Umfeld. Und gleichzeitig unter Berücksichtigung der Funktionen, das heißt, es gab keine klare Funktion, sondern es war die Aufgabe, einen flexiblen Raum zu schaffen, der eigentlich allen Anforderungen gerecht werden kann. Da soll ausgestellt werden, klassischerweise. Da sollen großformatige Kunstwerke gemacht werden. Die Studierenden sollen lernen, wie stellt man aus. Es sollen Veranstaltungen aller Art, Vorträge, wie auch immer, drin stattfinden können. Beispielsweise die allererste Ausstellung war einfach eine Soundinstallation. Der Raum war mehr oder weniger komplett leer. Ja, das war einfach die Herausforderung, auf diese unterschiedlichsten Szenarien reagieren zu können. Aus städtebaulicher Sicht war uns sehr wichtig, dass wir dem Bestandsbau gegenüber mit größtem Respekt entgegentreten. Das heißt, wir haben eigentlich einen Raum, ein Gebäude entworfen, das sich zu allen Seiten in gleichem Ausmaß öffnet, das im Prinzip keine Rückseiten hat und somit so maximalen Respekt dem Bestand gegenüber zeigt.
diese Flexibilität, habe ich gerade gedacht, ist auch im Geiste von Posenenske eigentlich, ne? Weil das ist ja so ein bedeutendes Zeitzeugnis der Nachkriegsarchitektur, eben weil es auch schon so flexibel war mit verschiebbaren Querwänden. Ich weiß nicht, wie das praktiziert wurde, aber gedanklich, also er hatte das schon mit im Entwurf drin auch.
Ja, er hatte das eigentlich recht flexibel schon gestaltet. Diese Studios schauen auch alles ein bisschen anders aus. Also teilweise wurden Ebenen reingebaut, teilweise nicht und so weiter. Das hat sich eigentlich alles recht schön entwickelt. Das ist so eine richtige lebendige Universität oder Kunsthochschule. Jetzt eigentlich gehört es zur Universität Kassel, wo man eigentlich wieder Lust kriegt zu studieren. Auch dieser Ort ist wunderschön am Wasser und spezielle Aura. Ja. Das waren auch so Themen, die unterbewusst einen so ein bisschen beeinflussen, auch im Entwurfsprozess. Das haben wir eben auch dann versucht, in unser Gebäude zu übertragen, dass wir lauter flexible Stellwände im Raum haben, die sich in beide Achsrichtungen des eigentlich ganz konsequent durchgerasterten Raums verschieben und anordnen lassen.
Und ist das wirklich so leicht, die Wände zu verschieben und anzuordnen?
Das funktioniert eigentlich besser, wie wir gedacht haben, weil wir hatten da auch schon ein bisschen Angst, dass das dann eigentlich nicht funktioniert, beziehungsweise...
Nur in der Theorie flexibel, das gibt es oft.
Genau, einfach einmal aufgestellt wird und dann lässt man es mal so. Ja. Aber was ich so höre, ich kriege immer wieder mal mit, dass sie neue Ausstellungen haben und das, ja, der Raum steht eigentlich immer wieder anders da. Also die werden wirklich bewegt und uns war auch immer wichtig, dass mit den Wänden auch gearbeitet wird, also dass man da auch mal einen Nagel reinschlagen darf und ja, das ist eher so ein, kein Museum, einfach ein Raum, in dem man auch arbeitet und das war, ja, war uns eigentlich von Anfang an auch wichtig.
Es ist ein Quader, kann man sagen, wenn man jetzt mal sich ein Modell aus Vogelperspektive vorstellt, ein Quader, sehr dunkel, also sieht fast schwarz aus auf den Fotos.
Ja.
Und die Fassade ist so kassettenartig, die Ausfachungen stehen zurück und die Konstruktion ist ablesbar. Also da habe ich direkt mehrere Fragen zu. Erstmal zu der Größe. Wie kamt ihr mit dieser beengten Situation vielleicht in dem Innenhof klar und habt trotzdem im Inneren großzügige Räume schaffen können?
Ja, also das Gebäude hat eigentlich genau ein Verhältnis 1:2, also Länge zu Breite. Und wir haben das Gebäude, den Quader, wie du richtig gesagt hast, eigentlich so leicht konzentrisch platziert, um unterschiedliche Außenraumqualitäten generieren zu können. Es gibt dann, wir haben den immer genannt, den grünen Hof. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist gerade peinlich. Die 7000 Eichen von Josef Beuys. Also Josef Beuys hat in ganz Kassel Bäume gepflanzt als Kunstwerk. Und ich glaube, 7 oder 8 von diesen Bäumen stehen im Innenhof, aber nur auf der einen Seite. Somit, das war auch so was, was so ein bisschen geholfen hat. Es gibt einen grünen Innenhof und einen Platz des Ankommens auf der anderen Seite. Mhm. Und durch diese konzentrische Platzierung des Gebäudes ergeben sich einfach unserer Meinung nach recht spannende Zwischenräume.
Naja, und das ist eine Holzkonstruktion, Doppelstützen und Zangenkonstruktion.
Ja, ist es eine Zangenkonstruktion, ist eine gute Frage. Haben wir das mal geschrieben? Ja, im Prinzip haben wir einfach versucht, ich nenne sie jetzt mal Zwillingsstützen, Zwillingsstützen zu machen.
Und dazwischen ist der Träger. Vielleicht kommt man deswegen auf den Begriff.
Ja, dazwischen ist, also an den Stützen ging es uns eigentlich darum, durch diese Zwillingsstützen eine gewisse Leichtigkeit zu schaffen. Also dass sie nicht eine Dicke haben, sondern im Prinzip sind es drei Stützen. Genau, es ist so eine strukturierte Stütze eigentlich, die nach innen und außen eigentlich eine Leichtigkeit generiert. Und die Träger hingegen am Dach, das sind auch wieder Zwillingsträger, die dazwischen eben diese Schienen für die Stellwände haben. So sind wir eigentlich auf diese Konstruktion entwickelt. Und es ist ein reiner Holzbau, also von der Bodenplatte nach oben. Bodenplatte, Beton, klar. Und dann alles von der Bodenplatte nach oben ist eigentlich reiner konstruktiver Holzbau.
Woher leitet sich die dunkle Farbe ab? Die schwarze? Ist es schwarz oder dunkelgrau?
Es ist schwarz. Eigentlich ist es eine Entlehnung vom Posenenske-Bau wieder, von dieser außenliegenden schwarzen Stahlkonstruktion, die schwarz gestrichen ist. Und wir haben dann eben das gesamte Gebäude schwarz gestrichen, um eben Eigenständigkeit in diesem Ensemble zu erreichen.
Die Ausfachung hätte man ja auch pink machen können. Wäre es ja auch eigenständig gewesen.
Ja, ja, klar, klar. Aber wir wollten schon durch diese schwarze Farbe eben den Bezug zum Bestand herstellen, aber auf eine gewissermaßen subtile Art und Weise.
Ja. Ja, ich habe auch irgendwo gelesen, dass das ein monolithischer Bau ist. Monolithisch kam mir so gar nicht in den Sinn. Empfindet ihr das als monolithisch? Soll es so sein?
Die Konstruktion ist quasi fast monolithisch, also es ist fast eine monolithische Holzkonstruktion. Und ansonsten würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, nee. Also es ist...
Durch die Farbe wirkt es wahrscheinlich so. Vielleicht ist das so dieses...
Wirkt so, aber es hat doch diese Tiefen und diese eine gewisse Texturierung fast, das Ganze. Und, ja.
Assoziation Tempel, kannst du damit was anfangen? Oder will ich die nur alleine?
Tempel für die Kunst, oder? Nee.
Ja, ich weiß nicht, es hat überhaupt keine Tempel... Elemente vielleicht, aber ich dachte an so maoistische Tempel, die eben auch ablesbare Stützen haben und dazwischen eben ausgefächert sind.
Also Tempel hatten wir nie in unserem Vokabular. Eher so eine, ja, fast eher so wie eine Halle, Labor, Ausstellungslabor, ja, Werkstatt, eher so diese Themen.
Ja. Wie anspruchsvoll war die handwerkliche Ausführung und welche Rolle spielt die handwerkliche Ausführung bei so einem Projekt?
Ja, die handwerkliche Ausführung war vom Anspruch her, wir haben es, ist ein öffentlicher Bau und klarerweise haben wir nicht gewusst, wer quasi die Handwerker sein werden. Und dementsprechend ist es auch so geplant worden, dass es schon ein hoher Anspruch ist, handwerklicher, aber jetzt nicht vergleichbar, wenn wir jetzt bei uns im Bregenzer Wald irgendein Gebäude machen. Ja.
Angepasst an die Niveaus, die außerhalb Vorarlbergs herrschen sozusagen.
Nein, aber es ist ein öffentlicher Bau und da müssen einfach auch...
Es müssen einfach baubare Dinge entworfen werden.
Genau, es müssen baubare Dinge entworfen werden, die auch unterschiedliche Firmen, einfach viele Firmen anbieten können. Und wir können da jetzt nicht mit,
mit hoher Handwerkskunst auffahren.
Genau.
Ja, ich finde das Thema Belichtung auch so interessant, weil in so einem Innenhof hat man ja auch nicht so viel Licht unbedingt. Wie habt ihr das gelöst? Ihr habt solche Lichtlinsen, habt ihr die genannt?
Genau, die Lichtlinsen, das war eigentlich die größte Herausforderung bei dem Projekt.
Also erstmal, was ist das? Das sind angeordnete, kleine, bullaugigenartige Öffnungen.
Das sind eigentlich kleine, also wir haben sie Lichtlinsen genannt im Nachhinein oder beim Wettbewerb schon. Das sind eigentlich runde Öffnungen, die quasi, also die Wand ist perforiert, durchlöchert mit über 800 runden kleinen Öffnungen.
800,
oder? Ja. Das ist außen ein gewölbtes Glas. Innen ist es Doppel-Isolierverglasung und somit haben wir eigentlich eine dreifache Isolierverglasung schlussendlich. Und es geht eigentlich darum, auch wieder um zurückzukommen zur Flexibilität des Raumes, dass wir ein diffuses, neutrales Licht in den Raum kriegen, der sich einfach, also die Lichtstimmung oder diese Neutralität des Lichtes soll sich einfach diesen unterschiedlichsten, also die unterschiedlichsten Szenarien sollen in diesem neutralen Licht funktionieren. Und das ist auch ein Grund, warum wir die innere Scheibe haben wir Sand gestrahlt, einfach damit das Licht noch mehr gebrochen wird und dass wir diese diffuse Lichtstimmung im Raum schaffen. Und interessanterweise ist es je nach Sonneneinstrahlung ist ein bisschen anders, aber es ist grundsätzlich recht neutral.
Ach so, das Gegenteil von Kirche, wo das ja so sehr inszeniert wird.
Ja.
Also das heißt, die ist sozusagen, es ist eher passiv und man kann dann das auch mit unnatürlichem Licht dann eben ergänzen oder eben bespielen, wie man es braucht. Ja.
Und es ist natürlich auch wichtig für die Fassade. Also uns war wichtig, dass wir eine texturierte Fassade haben, dass wir eine Fassade haben, die auch bei unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten anders wirkt, die fast so einen gewissen grafischen Aspekt auf das Gebäude wirft und dementsprechend einfach, ja, die Fassade hat eine gewisse Lebendigkeit und Tiefe.
Ja, es ist ja auch ein bisschen, also so was das Spielerische in der Strenge vielleicht auch, ne? Also
ja,
es hat was,
ja.
Es ist ein Objekt eben, das auffällt an dieser Fassade,
Genau, es bricht so gewissermaßen die Strenge des Gebäudes.
erst ein bisschen Augenzwinkern oder was auch immer, gibt einem viel Spielraum, da was rein zu interpretieren. Also als Betrachter, jedenfalls Betrachterin. Ja, hier werden ja besonders nachhaltige Projekte ausgezeichnet bei diesem Heinze Award, Heinz Architektur Award. Welche Aspekte der Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit erfüllt dieser Neubau?
Ja, wir haben einfach darauf geschaut, dass wir einen konsequenten, konstruktiven Holzbau machen, dass wir möglichst wenig Schichten im Aufbau produzieren, also Thema Rückbaubarkeit. Das Ganze basiert auf einem Low-Tech-Konzept. Also wir haben eigentlich natürliche Nachtauskühlung, es gibt keine Lüftung. Das ist auch was, was uns, also die Größe des Raumes und die Höhe des Raumes hat das eben erlaubt, auf eine Lüftung zu verzichten. Und dementsprechend ist es auch ein Thema, was jetzt Betriebskosten, Wartungskosten und so weiter angeht, dass wir das auch versucht haben, mit dem Auftraggeber zusammen einfach niedrig zu halten. Ja, und ansonsten ist es an die Fernwärme angeschlossen und eigentlich recht unkompliziertes Gebäude, nenne ich es jetzt mal.
Wer war eigentlich der Auftraggeber? Universität Kassel dann? Oder?
Mhm. Ja. Universität Kassel. Genau.
Und welche Erfahrungen oder welche Aspekte würdest du aus diesem Projekt in andere übertragen?
Ja, dass es sich schon lohnt, dran zu bleiben. Einfach die klaren Ideen, die man hat, möglichst lang und konsequent zu verfolgen. Ich glaube, das war nicht so ganz einfach bei dem Projekt. Diese Entwicklung der Lichtlinsen und so weiter und den Holzbau konsequent zu verfolgen. Und ich glaube, das sind schon so Themen. Es lohnt sich, da einfach dran zu bleiben und ein bisschen mehr Zeit zu investieren, dadurch vielleicht einen Mehrwert zu schaffen. Ja, gerade bei dem Projekt im Speziellen, ja, ist es natürlich schön, dass das Ganze dann auch honoriert wird.
Schön, dann danke ich dir ganz herzlich, Markus Innauer, für das Interview und viel Freude heute Abend noch bei der Preisverleihung und alles Gute.
Dankeschön.
Und das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder reinhört. Habt 2 schöne Wochen. Tschüss.
Architekturfunk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk, verantwortlich für Redaktion, Moderation, Produktion und Veröffentlichung. Ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2025.